Jesus, du lebendiger Herr.
Du kennst uns, jeden Einzelnen in dieser Versammlung, mit seinen Nöten, seinen Ängsten, seinen Sünden, seinen ungelösten Fragen und seinen Problemen. Und du bist doch der Erlöser. Deine Hände haben die Nägel malen. Guter Hirte, sprich mit jedem von uns, so dass wir merken, jetzt geht's unser persönliches Leben an. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema Hunger nach Leben. Ich habe mal in einer norddeutschen Stadt solche Vorträge gehabt. Und da fragte mich einer ganz ärgerlich, wer sind Sie eigentlich? Wer hat Ihnen eigentlich den Auftrag gegeben, so hier durchs Land zu ziehen und solche frechen Reden zu halten? Wer bezahlt Sie dafür? Wer sind Sie? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ein ganz gewöhnlicher Feldwald- und Wiesenfahrer. Wie es Tausende in Deutschland gibt. So einer bin ich. Ohne Titel und Rang und sonst was. Da sagt er, wie kommen Sie dazu, dass Sie diese Vorträge hier halten? Und da habe ich ihn erwidert, tja, wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu? Ich verdiene nichts dran, quäle ihn ab. Sie haben ganz recht, sagte ich zu ihm. Man sollte es einstellen. Es ist in Deutschland jetzt so viel Evangelium verkündigt worden. Es gibt in Deutschland keine Stadt und kein Dorf, in dem das Evangelium verkündigt worden ist. Man könnte es jetzt einstellen. Es könnte jeder jetzt den Weg wissen. Es sind Millionen Bibeln verbreitet. Man sollte jetzt jeden laufen lassen. Aber sage ich, sehen Sie, wenn ich in meinen Überlegungen so weit gekommen bin, dann sehe ich die Menschen um mich herum, das junge Volk. In der Straße, in der ich wohne, die Leute, also da wohnen reiche Leute, ich bin der einzige arme Schlucker, nicht? Unter 220 tut da kaum einer mit Mercedes, nicht? Ich bin der einzige mit so einem 170, so einem alten. Und, aber wenn ich die Leute ansehe, sage ich, dann bam, es mich. Wie arm die Welt ist. Gerade ich abreiste, da erfuhr ich in meiner Familie von einer Familie, die in der Nähe wohnt, die in diesen Tagen völlig auseinanderbrach. Und da sagt meine jüngste Tochter bloß so ganz erschüttert, Papa, wie haben wir es gut, wir Jesus heute. Und sehen Sie, warum ich die Vorträge habe, weil ich mit Augen sehe, wie arm die Welt ist ohne Heiland. Wie die Welt Hunger hat nach Leben und er wird nirgends gestillt. Hunger nach Leben. Denn das Wörtlein, das ich am meisten zu hören kriege, ist das Wörtlein, das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben, sagt noch ein paar Tage Frau. Der ganze Tag am Kopf kocht und leer. Und Kinder kussiert. Die haben studiert, sagt sie. Und jetzt kommen nicht einmal mehr dazu, ein Buch zu lesen. Ich weiß wenig, nicht? Jetzt kommen nicht einmal dazu, ein Buch zu lesen. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Nicht? Das fühle ich Hunger nach Leben. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben, sagte mir vor kurzem ein Handelsvertreter in Essen. Wissen Sie, die ganze Woche im Auto unterwegs, immer freundlich in Mann markieren, wenn man die Leute erwürgen könnte. Ja, immer lächeln, immer freundlich, immer unterwegs, immer diese armseligen Hotels. Das ist doch kein Leben. Da höre ich den Schrei nach Leben. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben, sagt mir ein junges Mädel, die noch in die höhere Schule geht.
immer unter dem Druck meiner Alten, die nur verbieten können, ich möchte mal das Leben haben. Ich möchte doch kein Leben, wie ich das habe. Schule und die Mutti, die kommandiert. Schule und Mutti, die kommandiert. Doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Am schönsten hat mir es vor vielen Jahren mal ein junger Schlosser gesagt. Das höre ich im Geist immer noch. Das ist doch kein Leben. Montag Schlosser, Dienstag Schlosser, Mittwoch Schlosser, Donnerstag Schlosser, Freitag Schlosser, Samstag Fußball, Sonntag Kino und Mädel, Montag Schlosser, Dienstag Schlosser, Mittwoch, Freitag Schlosser, Samstag Kino und Mädel, Fußball, Montag Schlosser. Und dann sagt er ganz verzweifelt, und das Leben lang, doch kein Leben. Ja, sage ich, Mensch, das ist kein Leben. Grauenvoll, grauenvoll. Verstehen Sie, das ist doch kein Leben. Das schreit aus allen Herzen. Und dann machen wir uns auf das Leben. Etwa mit Reis. Das wäre was nicht. Lang am Urlaub, 3 Wochen, 14 Tage. Also in 14 Tagen kann man in Florenz, Oslo, Stockholm kommen. Ich sah vor ein paar Tagen so einen kleinen Volkswagen, der konnte kaum mehr rausgucken, weil er überall so Marken an Fenster geklebt hatte, wo er überall gewesen war, nicht? Und ich stand davor und dachte, ja, dieser junge Bursche mit seinem alten, antik gekauften VW durchs Land, vom Feuerland bis zum Nordkap und sucht das Leben. Nun, und der andere sagt, das Leben, etwa, das finden wir auf dem Gebiet der Erotik, sprach er gestern davon nicht. Ah, Feuer der sogenannten Liebe, das ist Leben. Es gibt Leute, die fahren extra nach Stuttgart, um mal das Leben zu genießen. Und wenn sie es ganz großartig machen, dann fahren sie bis München. Da geht es noch ein bisschen doller zu mit dem Leben. Ah, das ist allerhand junges Volk da oben, nicht? Man steuert auf das Meer der Erotik, der Sexualität hinaus. Ob man das Leben da nicht findet. Es gibt ein erschütterndes Lied von Eichendorf, von den 2 jungen Burschen, die an einem strahlend hellen Tag hinausziehen. Sie wollen das Leben gewinnen. Und der eine, der sitzt weg, an der eine fand ein Liebchen, die Schwieger kauft hoch und Haus. Er hat zu essen, er hat eine gute Stellung, er hat eine Position. Der wiegt die Gabalten Hübchen und schaut aus traulichem Stübchen behaglich ins Freie hinaus. Er dachte, so ein richtiges, nettes Spießerdasein, das ist aufleben. Dem anderen sangen Globen die 1000 Stimmen im Grund. Liebes junges Volk, dem anderen sangen Globen die 1000 Stimmen im Grund und sehen ihn hinab in die bunten Bogen. Und wir aufwacht vom Grunde, heißt bei Eichendorf, da ist er müde und arm. Sein Schifflein liegt tief im Grunde und still ist rings in der Runde und über den Wassern weht Kant. Man sucht das Leben, das ist doch kein Leben, also müssen wir ausziehen mit Reisen, mit Erotik. Es sind Männer hier, die suchen es einfach mit Alkohol. Ah, ständiger Rausch, noch was Leben, nicht wahr? Kein Säufer sein, natürlich nicht, aber so. Samstags abends, wo sind denn eure Männer heute Abend, gell?
Wir brauchen.
Natürlich ist das auch eine Form von Leben, nicht? Der Rausch, da sieht der Himmel auf einmal rosa-rot aus, wenn er vorher grau war. Auf 1000 Wegen suchen wir das Leben. Und dann möchte ich die Menschen fragen, habt ihr es gefunden? Habt ihr es gefunden? Und sehen Sie, da bin ich da, was ich am Anfang sagte, da kommt mein Erbarmen. Die Menschen jagen, sehen nach dem Leben und finden es nicht. Ich habe als junger Kerl einmal eine Geschichte erlebt, verzeihen Sie, ich habe sie 10.000 Mal sicher erzählt, aber ich muss es 10.001 Mal erzählen, wo ich so als ganz kleiner Bub, da war ich ein süßer kleiner Junge von vielleicht 6 Jahren, nicht? lange her.
Da habe ich mal so einen Eindruck bekommen, so gefühlsmäßig, wie das ist von Menschen, die das Leben suchen und nicht finden. Da war ich in meinem Elternhaus noch in Wuppertal und da tobte damals der Karneval. Wild, mein Vater war Pfarrer in Wuppertal und der war sehr traurig, wie er sah, wie Menschen, um die er sich gemüht hatte, also ihre Betten versetzt haben, um mit dem Geld wollen, zu feiern, zu saufen, zu huren. Und am Aschermittwoch sagt er zu mir, ich kann das gar nicht ansehen, dieses Trümmerbild da, diese Verwüstungswolke, die über das Tal gegangen ist. Komm, wir machen einen Spaziergang. Und dann durfte ich mit ihm gehen. Da geht am Körnerturm, sollte zufällig ein Wuppertaler hier sein, dann kennt das. Da gehen so Anlagen hoch. Und durch die Anlagen geht so ein Serpentinenweg, so ein Zickzackweg. Und dann jedes Mal an der Ecke, wenn es umwiegt, ist ein Gebüsch und eine Bank. Und dann steigen wir beide hoch, mein Vater voran und ich so hinterher. Wir beide gingen immer so hintereinander mit 5 Schritt Abstand. Und dann auf einmal blieben wir wie erschrocken stehen. In dem Morgen, dem strahlend schönen Morgen, da saß auf der Bank ein Pärchen. Ganz junges Gemüse. Er noch so im Harlequinskostüm, sie in so billigen Flitterfähnchen. Es sah maßlos armselig aus, diese Karnevalspracht an dem Morgen, wissen wir sie, so maßlos kümmern. Und die Gesichter. Sehen Sie, ich habe in dem Moment auf einmal empfunden, ich habe es erst später nach Jahren richtig verarbeitet, ich habe selten im Leben so todtraurige Gesichter gesehen, wie bei diesen beiden jungen Menschen nach einer Nacht der Sünde. Ist das alles? Wir haben das Leben gesucht. Ist das das Leben? Und dann gingen wir weiter. Mein Vater ging weiter, ich 5 Schritt hinter ihm her. Ich machte ihm immer so seinen Schritt nach, nicht? Und wie wir um die Ecke bogen, das Gebüsch, blieb mein Vater auch wieder stehen. Da fingen die beiden an zu singen. Sie sangen ganz leise, schön zweistimmig, ein Lied, das sie vielleicht mal im Kindergottesdienst gelernt haben. Und da habe ich das Lied zum ersten Mal gehört. Da sangen diese beiden, die der Karneval hingespült hatte, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen, sie gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, das ist es, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Man könnte manchmal schreien, wenn man sieht, wie die Menschen schreien nach Leben. Das ist kein Leben. Und dann jagen wir auf allen Wegen nach dem Leben und finden es nicht. Und viele in der Religion finden es auch nicht, nicht? Manche sind ganz primitiv. Neulich traf ich einen Württemberger, der sagt, Herr Pfarrer, mir brauchen Sie nicht Prediger. Ich bin schon recht. Wenn alle Leute so wären wie ich, dann steht's gut. None of this. Der ist mit dem Geringsten zufrieden. Der findet sein Leben darin, dass er rechtschaffen ist. Und die Schwaben im Besonderen suchen das Leben ja im Schatten, nicht? Im Schatten. Vielleicht ist da das Leben drin. Dass man schafft. Und dann bei der Todesanzeige steht oben drüber, nur Arbeit war dein Leben. Kennen Sie das Sprüchle? Nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Und so schreibt es nicht. Ja. Und so oft ich es lese, und ich lese es dauernde Sprüche, dann denke ich, das wäre eine herrliche Todesanzeige für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Für ein Pferd, ganz recht, Sie haben recht verstanden, ja. Für eine Kuh vielleicht, oder Alp. Und sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es sitzen hier lauter unbefriedigte Leute vor mir. Und würde ich ja nicht riskieren, zu ihnen zu reden, wenn ich nicht wüsste, wo man das Leben finden kann, das wirkliche Leben, dass sie nicht mehr sagen brauchen, das ist doch kein Leben. Denken Sie, der junge Schlosser, der mir sagte, Montagsschlosser, Dienstagsschlosser, Mittwochsschlosser, der hat mich nach 5 Jahren wieder getroffen. Da sitze ich, da hatte ich Vorträge gehabt, in einer süddeutschen Stadt, und fuhr mit dem Nachtzug nach Hause, hat alle weggeschickt. Ich sah, ich arbeite noch an meiner Predigt für Sonntag, und saß im Wartesaal ganz allein, und auf einmal geht die Tür auf, und dann kommt so ein junges Paar. Er sieht mich, stürzt auf mich zu und sagt, sind Pfarrer Busch? Ja, ich war auch in Ihrem Vortrag. Kennen Sie mich noch? Nein. Herr Pfarrer, ich habe mal vor Ihnen gestanden und habe gesagt, Montagsschlosser, Dienstagsschlosser, Mittwochsschlosser, Samstag Kino, Sonntag Fußball und Mädel. Ja, ja, sag, jetzt erinnere ich mich. So, Sie waren das. Da haben Sie gesagt, das ist doch kein Leben. Und da strahlt er mich an wie ein Honigkuchenpferd, das aus allen Knopflöchern strahlt und sagt, Herr Pfarrer, aber heute habe ich Leben. Hast du's? Jawohl, ich hab es. Sag, Herr, mit Glückwunsch. Und nun, dann reist er los, nicht? Er musste auf seinen Zug. Ich möchte Ihnen sagen, wo das Leben ist. Das Leben, wirklich. Nicht ein frommes Sprüchchen, sondern das Leben, das ich um alles der Welt nicht mehr dran geben möchte. Da müssen Sie aber jetzt mal ein wenig denken. Schalten Sie Ihren Gehirnkasten auf 2. Gang wenigstens und folgen Sie meinen Gedanken. Wo ist denn die Quelle des Lebens? Meine Freunde, die kann nur bei dem Schöpfer aller Dinge sein, beim lebendigen Gott. Und nun brauche ich nicht mehr darüber zu reden, dass Gott nicht im Himmel ferne ist, sondern die Bibel sagt von allen Seiten im Himmel. Es gibt ein Schweizer Lied, ich glaube, es ist die Schweizer Nationalhymne, alles Leben aus dir. Meine Freunde, in der Bibel steht ein Wort, das heißt, wenn er seinen Odem wegnimmt, so vergehen wir. Leben, das ist der lebendige Gott. Also sehen Sie, neulich sagte mir einer, das muss ich in Klammern sagen, ich glaube auch an Gott, aber nicht an den Kirchengott. Ich sage, was haben Sie denn für einen? Da sagt er, ja, die Naturkraft. Ach, sagt Chlorophyll. Nein, sagt er, so was alles so in der Natur treibt und so. Da muss ich lachen. Da sage ich, Mensch, dann nennen Sie das doch Naturkraft und nicht Gott. Wo kommen wir hin, wenn ich meine Nähmaschine, meine Großmutter nenne oder ein Fahrrad, ein Mercedes? Wir wollen doch mal bei der Sache bleiben. Nicht? Naturkraft ist Naturkraft und Gott ist Gott. Hör mal mit dem Schwindel mal auf. Ich meine also den, der alles geschaffen hat, der natürlich Person ist. Ich sage nicht diese Naturkraft Person. Nein, sagt er. Da sage ich, das ist ja unter Menschen. Seiner selbst nicht bewusst. Hör doch auf. Also wenn hier solche sitzen, die plötzlich hier so jonglieren mit Begriffen, hören sie auf, fangen sie an klar zu denken. Nicht. Wenn wir von Gott reden, reden wir von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und von dich. Jetzt rede ich zu schnell, gell? Können Sie es verstehen hinten? Aber wissen Sie, manchmal packt einem die kalte Wut, wenn man hört, wie die Deutschen die Wahrheit vernebeln, wie sie selber meinen. Na, man kommt schon wieder zu schnell. Also alles Leben strömt aus Gott. Und sehen Sie, das Leben, das wäre, dass wir im völligen Frieden mit Gott leben. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen, das ich oft brauche, wenn ich einen Fisch aus dem Wasser tue. Und sag, Fischchen, jetzt sollst du es gut kriegen. Und ich setze ihn in den goldenen Käfig. Und sag, Fischchen, jetzt kriegst du Futter, wie du noch nie gehabt hast. Was fressen diese Ameiseneier, denke ich, oder sowas nicht? Und ich bringe ihm die wunderbarsten Ameiseneier, das Fund zum A 20. Und sage, Fischchen, was hast du gut? Was macht der Fisch? Meinen Sie, er zappelt mit dem Flossen und sagt, danke, danke. Das macht der Fisch nicht. Sondern er ringt nach Luft. Er will keinen goldenen Käfig, er will kein keine Ameisen-Eier, das Blut von Nummer 20, sondern er will in sein Element, er will ins Wasser.
Und unsere Seele ist zu Gott hin geschaffen. Und unsere Seele verlangt nach dem lebendigen Gott. Und nun haben sie Gott nicht. Und da bieten sie ihre armen Seele Ameisen-Eier, ne? Und goldene Käfige, und Kino, und Vergnügen, und Schwung, und Fernsehen, und Reisen, Erotik, und ihre Seele zappelt und sagt, das ist doch kein Leben. Natürlich ist kein Leben. Ihre Seele will in ihr Element, zum lebendigen Gott. Unser Herz ist unruhig in uns. Dieses ruht Gott in dir. Auf einer Wanderung über die Schwäbische Alb, oh, wie mag ich die Alb, da kam ich mal zur Teck. Kennen Sie die Teck? Also, wenn Sie ein Bildungsfehler, wenn Sie Teck nicht kennen, nicht mehr, einer schönsten Berge der Alb. Und da hatte der Wirt von der Teck da oben einen Hennevogel, sagen Sie, auf der Alb. Ob wissen habe ich nicht, ich habe da gerade eine Schule gewählt. Also, ich denke, bleib mal bei dem Wort Hennevogel, ein bisschen Raubvogel. Hatte der gefangen und auf eine Stange gesetzt. Und da stand diese Stange mit dem Hennevogel und um ihn rum blutige Fleischstücke. Und da haben wir diesen Habicht angesehen und der saß trauernd auf der Stange. Er sah das gute Futter nicht an. An seinem Bein war eine Kette. Er wollte nur eins. Er wollte in die freie Luft über Berge und Täler fliegen. Alles andere, das sagt ihm nicht. Und sehen Sie, unser Herz ist unruhig in uns. Dieses ruht Gott in dir. Und er ist angebunden. Und geben unserem Herzen alle möglichen Dinge, die uns nicht sättigen können. Und sterben darüber und kommen darüber und fahren schließlich in die Hölle darüber, weil wir geschaffen waren zu Gott hin. Und Gott nicht gehören. Wie können wir denn das Leben haben, ohne dass wir ganz und gar von der Haarspitze, ich habe nicht mal mehr eine, nicht wahr? Verstehen Sie? Von der Spitze unseres Hauptes bis zur letzten Fußsohle dem lebendigen Gott gehören. Solange das nicht der Fall ist, wird es mit dem Leben nichts. Da können Sie durch die Welt jagen wie Brückter. Bleiben Sie ein armer Schlucker. Ich weiß, die denken, Leute denken, ach, Gott, Herr Pastor, ich glaube auch an Herrgott. Meine Großmutter, die hat mal was erlebt mit Herrgott. Und meine Tante Frieda, die kannte eine ganze Menge Pfarrer. Nein, liebe Freunde, so nicht, verstehen Sie, so nicht. Mit dem großen, starken Gott so verbunden sein, dass ich sage, aber lieber Vater, und er mir es im Herzen versiegelt, mein Sohn. Das ist Leben. Da fängt's an. Und damit hört's auf. Nun sagen Sie mir, jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. Wie kann man denn so Gott finden? Sehen Sie, es gibt von dem bekannten Dichter Rainer Maria Rilke, die Gebildeten unter Ihnen kennen seinen Namen und die anderen tun das, wenn sie ihn kennen, denn das gehört zur Bildung. Rainer Maria Rilke, der hat ein wundervolles Buch geschrieben, das sogenannte Stundenbuch. Und da vergleicht er Gott einmal mit einem uralten Turm in einer Ruine. Da gibt es so alte Türme. Er war vielleicht baufällig und da hat man vollends die Fensteröffnung, die Türen zugemauert. Verschlossener Turm, ein uralter Turm, ja, hunderte gedauert. Und da sagt der Rainer Maria Rilke so, und da vergleicht er sein Herz mit einem Falken. Der Falke kreist um den Turm, aber es ist nirgendwo ein Eingang. Ich kann den Turm nicht rasten, sehr erschütternd ausgesprochen. Wie ein moderner Mensch sich sehnt nach Gott, aber wo? Ich kreise um Gott in den uralten Turm.
Meine Freunde, das ist die Botschaft, die ich habe. In diesem Turm springt eine Tür auf. In dem Turm springt eine Tür auf. Und wir können hinein in die Geborgenheit dieses Turms. Und diese Tür heißt Jesus. Jesus. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gehört zu den Narrheiten unserer Tage, dass man sagt, wir können Jesus nicht wegradieren. Und da haben wir einfach umgewandelt in einen Religionsstifter oder sonst was Langweiliges. Meine Freunde, ich bin an Religionsstiftern restlos uninteressiert. Im Notfall könnte ich noch eine eigene ausdenken. Ich bin uninteressiert an Religionsstiftern und Sie auch. Nicht wahr? Hören wir doch mit dem Quatsch auf. Aber interessiert bin ich daran, dass an dem uralten verschlossenen Tod, dem lebendigen Gott, eine Tür aufspringt. Jesus, an dem Sohn Gottes, einem Heiland, der mir Gott offenbart. Denn die Tür zum Vater ist, daran bin ich interessiert. Nicht und Sie auch. Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Wenn Sie Hunger nach Leben, wir wollen mal selig sein, dann braucht sich einer und sagt, jetzt bin ich selig und nächsten Monat eine Katzenjammer, nicht wahr? Oder man macht erotisches Abenteuer und dann kommt das schlechte Gewissen hinterher. Sie kommen beladen mit Sünden und Unbefriedigung zurück. Es ist eine göttliche Seligkeit. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig. Und wird aus und eingehen und weiter haben. Nicht eingesperrt sein. Wird aus und eingehen und weiter haben. Lassen Sie mich das, was ich eben sagte, noch einmal ganz von vorne sagen. Ich möchte von zwei Seiten her anleuchten. Hier oben ist auch eine Menge Scheinwerfer. Nicht, damit Sie mich ganz genau sehen können. Einer tut es allein gar nicht. Und so möchte ich diese Wahrheit, die ich Ihnen jetzt sagte, noch einmal von einer ganz anderen Seite her anleuchten. Atmen Sie dreimal tief, ein Einschnitt, Pause. Und jetzt fangen wir gewissermaßen von vorne nochmal an. Nicht? Hunger nach Leben. Was ist denn eigentlich Leben? Wir verstehen unser Leben, die Wanderung zwischen unserer Geburt und der Beerdigung, nicht das Leben. Zwischen die Wanderung zwischen Geburt und Beerdigung. Bei dem einen dauert es länger, beim Jahr schon doll lang gedauert. Denken Sie, 63 Jahre. Mensch, die Jugend verschwimmt bereits im Nebel, nicht? Manche hier so grünes Gemüse um mich rum, die haben die Wanderung eben erst angetreten. Die Wanderung sieht sehr verschieden aus. Bei den einen führt sie über große Höhen. Denke ich so an mein Landsmann Goethe, nicht? Den hat es auf Höhen geführt. Manche, die bleiben ein Leben lang auf der staubigen Landstraße und fügen ab und zu mal so ein Blümchen am Wege, aber das ist dann auch alles. Das verstehen wir unter Leben. Wenn ich war, so brauchen wir immer den Ausdruck. Also zum Beispiel, als ich aus der Schule entlassen wurde, wollen Sie sich erinnern? Da hielt die Rektor eine schöne Rede. Erinnern Sie an die Rede? Die fing so an. Ihr tretet nun ins Leben hinaus. Erinnern Sie, so fing er doch an, nicht? So fängt jeder Rektor an, eine schöne Rede beim Schulschluss. Ihr tretet nun ins Leben hinaus. Da siehst du, jetzt trete die Wanderung an, bis ihr seid ihr so ein bisschen im Kindergarten gehütet worden, nun müsst ihr marschieren. Oder da wird einer beerdigt, nun ist das Leben abgeschlossen, sagt der Pfarrer bei der Beerdigung oder so ähnlich. Und nun denken Sie, jetzt kommt die Bibel, ein tolles Buch, ein unerhörtes Buch. Kommt die Bibel und sagt, das ist gar nicht Leben. Das, was zwischen Wiege und Grab liegt, das ist noch nicht Leben. Das ist Vegetieren. Das ist Essen und Trinken und Arbeiten, aber Leben nicht. Leben ist was ganz anderes. Leben kann aus einer anderen Dimension, aus der Welt Gottes, zusätzlich dazukommen. Ein Mensch kann auf der Wanderung auf einmal auf Jesus stoßen und dann weiß er, bisher war es bloß ein Vegetieren. Jetzt, wo ich Jesus gefunden habe, jetzt habe ich das Leben gefunden. Es gibt Menschen, die haben die Wanderung von der Wiege bis zum Grabe absolviert und haben überhaupt nie gelebt. Haben nie das Leben gekannt. Erschüttert nicht. Verstehen Sie, darum evangelisiere ich. Darum rufe ich Ihnen das zu, Mensch, Sie können sterben und haben Ihr Leben überhaupt nie gefunden. Leben ist, dass mir Jesus begegnet. Der hat gesagt, ich bin das Leben. Das Leben. Sind ihr Menschen ohne Jesus? Sie haben keine Ahnung vom Leben. Neulich sagt einer, mein Junge muss lebenstüchtig werden. Da sage ich, da müsst ihr vor allen Dingen dem Herrn Jesus zeigen, dass er überhaupt mit dem Leben mal in Kontakt kommt. Jesus sagt, ich bin gekommen aus der anderen Welt, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin das Leben. Die Apostel, die Jesus kannten, rufen, schreien, das Leben ist erschienen. Und wir bezeugen und verkündigen euch das Leben. Zu dem großen Prediger Spurgeon, kennen Sie die Geschichte, kam ein junger Mann nach so einer Evangelisation und sagte, Herr Prediger, Sie haben ganz recht. Na, sagt Spurgeon, dann wirst du dich jetzt hoffentlich zu Jesus bekehren, Mensch. Er sagt, der junge Mann, das will ich auch, wenn ich älter bin. Wissen Sie, wenn ich älter bin? Wenn Sie älter sind, sagt Spurgeon, warum nicht heute Abend? Da sagt der junge Mann etwas errötend, ach, sagt er, ich will vorher noch etwas vom Leben haben. Ich will noch etwas vom Leben haben. Und da lacht Spörchen, der ein Motzkerl war, lacht dröhnend und sagt, Sie sind ein anspruchsloser junger Mann. Sie sind ein anspruchsloser junger Mann, dass Sie etwas vom Leben haben wollen. Das war mir in meiner Jugend zu wenig. Mein Herz ging darauf aus, das Leben zu finden, nicht etwas vom Krümelchen, sondern das Leben zu finden, und das fand ich in Jesus. Junger Mann, geben Sie es auf, mit so kümmerlichen Dingen abzugeben. Das Leben, das Leben. Sage Ihnen, nur Jesus kann Ihren Hunger nach Leben stillen. Und ich muss ganz kurz noch Ihnen sagen, ah, ich habe noch einen hier. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, wieso Jesus das Leben gibt. Wenn ich das alles aussprechen wollte, dann wäre ich an Weihnachten noch am Reden und Sie wären alle weggelaufen. Das möchte ich nicht riskieren. Und darum möchte ich nur mal so aus der Schatzkiste drei Dinge rausgreifen, die mir so wichtig sind. Das erste ist dies. Sehen Sie, unser Leben leidet daran, dass es keine Mitte mehr hat. Also denken Sie mal die Älteren zurück ans Dritte Reich. Ich denke nicht gern dran zurück, ich kam da wie ins Gefängnis und so. Aber da hatte doch jeder noch eine Mitte für sein Leben. Vaterland, nicht. Dem war alles untergeordnet, das hielt alles zusammen. Und dann brach das alles zusammen 1945. Und da waren die Menschen wie ein Rad, das keine Achse mehr hat. Wenn sie vom Rad die Achse wegnehmen, dann ist das ein armes Leben. Das Rad braucht eine Achse, um die sich alles drehen kann. Und, meine Freunde, unser Leben braucht eine Mitte. Junges Volk, euer Leben wird sehr kümmerlich, wenn nicht eine Mitte da ist, um die sich alles dreht. Und ich habe gelernt, ich will keine vorläufigen Achsen mehr haben, die doch eines Tages zerbrechen. Mein Leben braucht eine Mitte. Mein Leben, das Rad meines Lebens, braucht eine Achse, die nie zerbricht. Und als ich mich zu Jesus bekehrte, den auferstandenen lebendigen Heiland, der ist hier, der klopft bei Ihnen an, da hatte das Rad meines Lebens eine Achse. Jetzt dreht sich alles um Jesus. Auf einmal ist alles zusammengefasst um ihn. Wenn ich Ferien fahre, schenkt mir Jesus Schöpfer. Mit deinem Dienst, mit Arbeit, mit der Hand, setze ich alles um Jesus. Das Leben hat eine Mitte. Warum ich verbarme die armen Menschen, die das Leben suchen und können es nicht finden, weil ja ihr ganzes armes, elendes Dasein wie ein Rad auf dem Boden liegt und keine Achse ist da. Es fällt alles auseinander in Stücke. Jetzt ist Freizeit, jetzt ist Arbeit, jetzt Familie, jetzt ist Hobby, jetzt ist Fußball, jetzt ist Liebe und alles steht nebeneinander. Sonntags, nee, Weihnachten geht man mal in die Kirche, nicht? Dann ist man ein bisschen christlich. Und an Neujahrstag besäuft man sich dann wieder. Ist doch nicht. Und steht alles nebeneinander, völlig unvermittelt. Da sehen Sie, Jesus hat meinem Leben eine Mitte gegeben. Eine Achse. Einen Sinn. Darin ist er das Leben. Ich möchte noch einen zweiten Punkt Ihnen nennen. Jesus schenkt Vergebung der Sünde. Da muss ich nochmal mein Bild brauchen. Denken Sie mal, Sie hätten um den Hals einen eisernen Ring. Und jedes Mal, wenn Sie sündigen, würde an den Ring eine Kette liegen angeschrieben. Ein heiliger Sonntag, ein Kettenlied. Sie haben geflucht, ein neues Kettenlied. Sie haben Streit, böse Worte, Kettenlied. Schmutzige Gedanken, schmutzige Worte, trübe Windungen, Kettenlied. Tag ohne Gebet, Kettenlied. Stellen wir vor, jede Sünde, was Gott Sünde nennt, liegt an die Kette ein Glied angeschrieben. Und manchmal habe ich wie eine Vision, dass mir ist, als sehe ich die Menschen, diese alle riesige eiserne Ketten von Schuld nachschleppen. Riesige Ketten von Schuld, wenn sie in das Leben. Kann man da noch fröhlich sein? Das ist doch kein Leben. Und sie können sich Vergnügen verschaffen. Und sie können sich die Dinge der Welt zu Gemüte führen. Sie schleppen die Kette mit. Das haben sie nicht gewusst, weil sie nicht sehen. Schuld vor Gott ist eine Realität, eine Wirklichkeit. Schuld vor Gott ist eine Wirklichkeit. Und wenn sie tausendmal sagen, das erkenne ich nicht als Sünde an, sie schleppen das Kettenlied nach. Und darum können sie nicht glücklich sein. Und hier sitzen Menschen, die quälen sich mit der Schuldkette ab und erzählen dann auch jedem, ich tue recht, ich scheue niemand, ich bin schon recht. Wie der Stuttgarter da, gell? Ich bin schon recht. Und die endlose Sünden- und Schuldkette schleppen sie hinter sich her. Und denken Sie, Jesus. Jesus am Kreuz geschlagen. Das edle Angesicht, da wo das Reich der Welt erstickt und wir zu nicht sehen. Wie bist du so entstellt? Sehen Sie auch den Mann der Dornenkrone mit den blutigen Händen angenagt. Herr Jesus, warum hängst du da? Damit dir deine Schuldkette weggenommen werden kann. Die Strafe liegt auf ihm, Bibel. Die Strafe, die wir tragen sollten, liegt auf ihm. Auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir ja die Kette abgenommen. Das Größte, was ein Mensch erleben kann. Ich habe Fragen beantwortet. Ich kriege unendliche Briefe mit allen möglichen Fragen. Also ich kann nicht alles beantworten. Unser Gott ist allwissend, ich nicht. Aber so ein paar Fragen möchte ich antworten, weil sie wahrscheinlich von mir. Aber es ist noch außer Programm, ich will das abladen. Da fragt einer, für mich ist das Wort Gottes so tot. Ich möchte selig werden, aber es ist alles tot. Ich kann nicht recht glauben, ich glaube es im Kopf, aber nicht mit dem Leben. Dem möchte ich sagen, bitte Gott um den Heiligen Geist. Bitte einmal ein Vierteljahr jeden Tag, Herr, schenk mir den Heiligen Geist. Der macht lebendig. Dann werde ich unendlich oft gefragt, was ich von so Heilungsversammlungen halte. Da ist ein Fritz Köhler hier im Lande rumgesaust, nicht? Und Zeiss und Tommy Hicks und wie heißen sie alle? Ich will Ihnen offen sagen, was ich davon halte ich gar nichts. Selbstverständlich kann mein Herr Kranke gesund machen. Aber zu den Heilungsversammlungen laufen 50% Leute, die gar nicht krank sind, sondern hysterisch sind und sich ihre Krankheiten einbilden. Verstehen Sie? Jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich dagegen bin.
Mein Herr Jesus kann
natürlich Kranke heilen.
Und wenn ein paar Brüder bei einem Kranken beten, kann Jesus ihn heilen.
Mein Herr kann das.
Aber er kann auch einen Menschen der Krankheit lassen. Und diese dienstlichen Heiler, die sagen, Jesus heilt in jedem Falle. Und wenn er dich nicht gesund macht, hast du keinen Glauben. Und das ist verkehrt. In der Bibel kommen Gläubige vor, die krank sind. Paulus hat ein Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Und Paulus war ein größerer Apostel als die. Nicht wahr? Verstehen Sie recht. Jesus kann heilen, aber Jesus muss nicht heilen. Ich will einen Fall sagen. Ich kenne ein junges Mädchen, die ich gelähmt durch so Kinderlähmung. Und es war für sie sehr schwer, ein kluges Ding. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du lernen, zu der schweren Führung Gottes Ja zu sagen. Man kann auch Krankensegen sein. Und sie hat angefangen, es zu lernen. Und dann kam so ein Gesundheilungsperson, der auch von Jesus spricht. Und da ist sie in die Versammlung und der hat geschrien, steh auf, du kannst. Und da konnte sie und lief durch den Saal und brach hinten zusammen. Aber das sah man schon nicht mehr, sondern es ging nur nicht, alle Blätter, sie ist geheilt. Dabei lag sie am Abend kränker als vorher da. Und zwar nicht jetzt bloß äußerlich krank, sondern innerlich krank. Weil sie sagt, ich habe keinen Glauben, ich bin verworfen, sonst hätte der Herr mich gesund gemacht. Dann habe ich gesagt, das ist dummes Zeug. Der Herr will dich krank haben und jetzt lernst du Ja sagen dazu. Aber sie ist jetzt nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich zerstört. Und bildet sich ein, sei verworfen. Ich habe dem Mann geschrieben, bitte, dein Opfer liegt krank da, geh hin und mach sie gesund. Da hat er geschrieben, er hat keinen Glauben. Verstehen Sie, das ist schrecklich. Ich sage nochmal, Jesus kann gesund machen, aber niemals in solchen lernenden Versammlungen. Niemals. In der Stille macht er's. Und er muss nicht gesund machen. Es ist ein Zeichen unserer armseligen Zeit, dass man einen Heiland will, nicht um Vergebung der Sünden zu haben, dass man einen Heiland will, nicht um Kind Gottes zu werden, sondern um sein Zahnweh loszuwerden oder sein Blinddarm. Lesen wir das Neue Testament, da steht es sehr anders, nicht? Seien Sie vorsichtig, in der Offenbarung steht, dass in der letzten Zeit doch Satan Wunder tut. Und die Wunder sind kein Zeichen für göttliche Dinge. Der Teufel kann auch Wunder tun. Bleiben Sie nüchtern beim Wort Gottes, ich bitte Sie herzlich. Verzeihen Sie, ich möchte ein paar Fragen beantworten, ich kann es nur ganz kurz. Und wenn ein paar auf mich zornig werden, dann kann ich es nicht ändern. Sehen Sie, da fragt mich sehr viele unter Ihnen, die im Glauben Anfang gemacht haben und ihr Herz Jesus geschenkt haben. Ich habe keine Gewissheit des Heils, also eine neue Frage ist das nicht. Wie komme ich zur Heilsgewissheit? Ich sehe in meinem Leben immer noch Sünde. Und sehen Sie, ich möchte jetzt den ernsten Seelen unter Ihnen mal sagen. Meinen Sie, Heilsgewissheit könnte man erst haben, wenn man sündlos sei? Dann müssen Sie bis auf den Himmel warten. Ich brauche bis zum letzten Tag das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Bis zum letzten Atemzug. Verzeihen Sie, wenn ich den angefochtenen Seelen jetzt zweierlei sage, ganz kurz. Es ist vielleicht ein bisschen dumm gesagt. Also ich rede jetzt mit denen, die Jesus gehören wollen. Nicht mit den Leichtsinnigen. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen Sie die? Der kam nach Hause und sagt, ich habe gesündigt. Und dann nimmt der Vater ihn auf und wird ein Freudenfest gefeiert. Und jetzt male ich mir mal Folgendes aus. Am nächsten Morgen schmeißt der Sohn aus Versehen ein Kaffeetasse auf den Boden. Er war das nicht mehr gewöhnt von seinem Schwein her, einen gedeckten Tisch. Und er schmeißt die Kaffeetasse aus Versehen runter. Und wie die Klirren zerbricht, da sagt er, verflucht er noch so richtig hinterher. Wirft der Vater ihn jetzt raus und sagt, wasch wieder zu den Schweinen? Meinen Sie? Sondern der Vater sagt, angenommen, nicht angenommen. Aber er sagt, mein Sohn, das wollen wir nicht tun. Wir wollen jetzt mal darum ringen, dass du Kaffeetassen stehen lässt und nicht fluchst. Und allmählich dich an die Sitten des Hauses gewöhnst. Und sehen Sie, wenn ein Kind Gottes, also wenn ein Mensch sich Jesus zu eigen gibt, dann macht er die schreckliche Entdeckung, die Altnatur ist noch da und es gibt noch Niederlagen. Aber wenn du dann nach deiner Bekehrung so eine Niederlage erlebst, dann verzweifle nicht gleich und denk, du wärst rausgeschmissen, sondern fall auf die Knie und bete drei Dinge. Erstens, ich danke dir, Herr, dass ich dir immer noch gehöre. Zweitens, vergib mir durch dein Blut, dass ich so ein trauriger Kerl bin. Drittens, mache mich frei von meiner alten Natur. Aber erstens, ich danke dir, dass ich dir immer noch gehöre. Verstehen Sie? Gewissheit des Heils besteht darin, dass ich weiß, ich bin jetzt nach Hause gekommen und jetzt führe ich den Kampf der Heiligung als nach Hause gekommen und nicht als einer, der immer wieder raus und rein fliegt. Nicht? Wenn man predigt, man muss es jeden Tag ergreifen. Das ist eine grauenvolle Predigt. Meine Kinder müssen nicht jeden Morgen antreten und sagen, Papa, sind wir deine Kinder für einen Tag. Die sind meine Kinder. Und wer ein Kind Gottes geworden ist, der ist ein Kind Gottes. Und führt seinen Kampf um Heiligung jetzt als Kind und nicht mehr draußen. So, das sind die Hauptfragen, die ich beantworten musste. Das war außer Programm, meine Freunde. Jetzt singen wir das Lied Nummer 4. Meine Freunde, es ist eine dicke Luft hier. Lasst euch nicht anfechten, singt trotzdem fröhlich mit. Lied Nummer 4.